Only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Oh mein Gott, war das gut. Hallo Tine.
Hello Sari.
Hat voll Spaß gemacht. Ich hab's voll gefühlt gerade.
Ja, total. Ich will jetzt Sängerin werden. Scheiß auf den Podcast.
Ja, vielleicht entdeckt uns jemand. Wir waren Elvis und Bob Marley zusammen.
Gleichzeitig.
Ja.
Herzlich willkommen auch an alle unseren lieben Hirnis. Wir freuen uns heute auf eine ganz spannende Folge bei dem tollen Sonnenschein zum Thema
Verliebt sein. Bei vielen ist es lang, lang her.
Ja.
Manche aber, wir haben ja auch junge Zuhörer, haben wir festgestellt, die sind vielleicht gerade mittendrin.
Ja, oder zum allerersten Mal in love.
Oh.
Ja. Wir können heute viel lernen. Wir können heute alle viel lernen. Aber vielleicht eine Sache, die mir aber noch wichtig wäre zu sagen, bevor wir mit dem Gedankenkarussell starten, ist, dass es ein bisschen unromantisch ist. Also vieles von dem, was ich mitgebracht habe, ist ganz schön realistisch und wenig romantisch. Und ich habe so ein bisschen gedacht, hoffnungslose Romantiker, die
hassen dich danach.
Ja, die hören. Entweder die hassen mich, was gut wäre, oder sind total desillusioniert. Und also ich mag ja beides. Also ich mag das Realistische und finde trotzdem lustig, verrückte Verliebtheitssachen zu machen.
Also das ist jetzt so eine Triggerwarnung von dir.
Triggerwarnung,
Achtung,
ja.
An alle hoffnungslosen RomantikerInnen, hört nicht diese Folge.
Ja, ja. Wenn du Romantik weiterhin als was Echtes erleben willst, dann schalte jetzt aus.
Okay, nee, das wird mich nur noch neugieriger machen. Okay, Gedankenkarussell?
Ja.
Ich starte.
Mhm.
Tine, in welchen Promi warst du als Kind verliebt?
Ist der Fuchs von Robin Hood ein Promi?
Ja, der zählt durchaus. Aber du dürftest auch gerne so verschiedene Altersstufen. Also ich hätte verschiedene Altersstufen. Ich hätte.
Okay. Oh, ich war in Sascha Hehn verliebt von der Schwarzwaldklinik.
Das ist krass. Das ist richtig krass.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, oder war, nee, ich glaube, meine Schwester Steffi war in den verliebt und die Anne und ich haben die immer veräppelt und ich war aber so heimlich, glaube ich, in den verliebt. Ich war in.
Du warst in den verliebt, aber du wolltest auch zu der coolen Gruppe dazugehören,
ja,
und hast dich dann darüber lustig gemacht.
Auf jeden Fall.
Und heimlich hast du gedacht, Sascha, bitte verzeih mir.
Also, ist ja super peinlich, in den verliebt zu sein.
Allerdings, ich wusste das auch noch nicht von dir.
Aber ich war verliebt in, wie hießen irgendwie die Kinder vom Mühlental? Immer so der Rowdy-Heldenjunge. Der ist auch so ein bisschen wie der von Huckleberry Finn. Also ich mochte immer schon die Jungs, die keine leichte Kindheit hatten, zu Hause einen schweren Stand und dann aber so Helden waren. Ja, okay, warte mal.
Deshalb der Fuchs von Robin Hood.
Ja, ja.
In den war ich ja auch verliebt, das weißt du ja schon, ne?
Wer nicht?
Wer war nicht in Disneys Fuchs Robin Hood verliebt, ja.
Jetzt muss ich mal überlegen, in der Jugend, welche Film? Ah, ich war mal Mission Impossible, Tom Cruise verliebt.
Der ist ja winzig, ne? Weißt du was?
War mir, ja, weiß
war dir
ich
nicht
jetzt,
bewusst.
Als ich mich in ihn verliebte, war es mir nicht bewusst.
Ja, es hat dann, als du es erfahren hast, hat es schlagartig aufgehört.
Dann habe ich Schluss gemacht mit Tom.
In deiner parasozialen Beziehung.
Das hat nicht lange gehalten. Mhm. Ja, okay. Aber warte mal, Jugend, wie lange geht das denn? Ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn zu Tom Cruise, aber ich glaube, den fand ich echt gut. Ja. Und du?
Fuchs weiß ja schon, Prinz Erik von Ariel weiß ja schon, das waren so die frühen Jahre. Und ich war dann, danach war ich, also auch noch als Kind, möchte ich betonen, ja, richtig krass in Terence Hill verliebt. Und zwar so krass, ich habe auch dann beim Spielen, wenn ich so mit meinem Telefon und so gespielt habe, habe ich mich mit Sarah Hill gemeldet. Das ist kein Witz leider.
Und auch die Unterschrift geübt.
Ja.
Sarah Hill.
Ja.
kann ich total nachvollziehen. Ja? Ich glaube, den fand ich auch gut. Also ich habe ja alle Bud Spencer-Filme mit meinem Papa geguckt. Lieblingsszene immer. Ich würde so gerne jemandem mal eine Ohrfeige geben, dass der eine Pirouette im Kreis dreht, ja, und dem danach mit der Faust auf den Kopf hauen. Und er fällt um. Das ist ein Traum. Das ist ein bisher unerfüllter Traum von mir.
Ja.
Nee, Terence Hill auf jeden Fall. Der hat ja auch so was Schelmisches irgendwie.
Absolut.
Ne? So dieses Lächeln.
Je länger wir über den jetzt reden, umso schlimmer wird es gerade nochmal. Da flammt nochmal was auf.
Wie alt ist der mittlerweile? 85 oder so?
Ich weiß, ich glaube, der lebt auch gar nicht mehr.
Würde noch was gehen zwischen euch?
Wenn er nicht mehr lebt oder was? Nein.
Okay, Terence Hill und dann?
Dann, das ist mir aber diese Woche erst eingefallen, weil ich habe mit meinem ältesten Sohn, der hat mir irgendeine Frage gestellt, der macht ja hier gerade Balladen und Lyrik irgendwas, ne?
In der Schule.
In der Schule.
Nicht als Hobby.
Nicht als Hobby.
Wobei, genau, es wäre auch schön als Hobby.
Und dann hat er eine Frage über Romeo und Julia gestellt, wie das endet und es war ja so kompliziert, wer hat sich denn jetzt da umgebracht und wie und so. Und da habe ich ihm das erklärt und habe gesagt, es gibt auch einen coolen Film dazu und habe den angefangen mit dem, mit Leonardo DiCaprio, die Verfilmung.
Oh mein Gott.
Genau, und wir haben den angefangen diese Woche. Es war wieder um mich geschehen.
Okay, da kann ich dir erzählen, wir haben den mit, ich glaube, wie alt waren wir? 10. Schuljahr oder 9. irgendwie sowas?
Nee, ich glaube, wir waren, oder? 17 waren wir bestimmt schon.
Wir waren mit der Schule, ich erinnere mich, in Koblenz im Kino diesen Film gucken. Und kennst du die Szene, wo er so halb im Exil ist, außerhalb der Stadt in so einem Wohnwagen sitzt
und eine raucht? Ja, ich kenne die Szene genau.
Im Kino, Totenstille, und ich war so lost in the moment, dass ich habe vergessen, dass alle um mich rum sitzen, inklusive meiner Lehrer, und ich habe laut gesagt, oh Mann, Leo.
Kenne ich auch noch nicht, die Geschichte, guck mal.
Er ist mir gerade noch mal eingefallen, das war so peinlich, ich wurde ewig damit verarscht. Aber genau diese Szene, die Art, wie der mit diesem verzweifelten Blick an der Kippe zieht, das war um mich geschehen. Ach so, und ich war natürlich immer in den Mann von der Marlboro-Werbung verliebt, den Cowboy.
Rauchen ist auch irgendwie dann ein starkes Thema, ne?
Also
hat schon irgendwas.
Ich würde eher sagen, das, was sozusagen.
Das Verwegene.
Ja, ne, in der Marlboro-Werbung wurde ja, also die zieht ja total dieses frei, unabhängig, ungebunden, keine Verpflichtungen, irgendwie so dieses Lebensgefühl, was damit transportiert wurde. Und ich meine, die galoppieren auf Pferden durch die Gegend, dass mich das irgendwie kickt.
Ja, meine Lieblingsszene war das, wo die sich zum ersten Mal begegnen und durch dieses Aquarium gucken, weißt du, kennst du die noch?
Ja, die finde ich süß.
Ja, ich habe, es ist wieder irgendein so Ariel-Fische-Thema. Das ist ja, die fand ich am besten, wo er so die zum ersten Mal sieht und dann so hochguckt und dann so ein Grinsen hat. Oh.
Komm, wir gucken den gleich. Wir hören auf zu arbeiten, der Podcast ist jetzt vorbei.
Tschüss, war schön mit euch. Wir müssen jetzt Romeo und Julia gucken. Leo. Oh Mann, Leo.
Oh Mann, Leo.
Das werde ich mir jetzt merken als Zitat.
Oh Mann, Leo.
Oh Mann, Leo, ja.
Okay. Hast du noch einen?
Nee, das reicht.
Reicht, ja.
Das reicht an unerfüllten Liebesgeschichten aus meiner Kindheit und Jugend.
Okay, dann stelle ich eine Frage. Würdest du entweder als Single mit einer Gruppe frisch Verliebter unterwegs sein auf einer Reise oder als Einzige in einer monogamen Partnerschaft mit Ready-to-Love-Singles auf dem Partyboot sein? Und wenn du die Person in der monogamen Partnerschaft wärst, dürftest du auch mit keinem abstürzen.
Okay, aber es ist beides so ein Partyschiff.
Es ist beides ein Partyschiff, ne? Also entweder du bist ein Single und alle anderen sind total verliebt.
Ja.
Oder?
Auf jeden Fall die zweite Variante. Ich möchte nicht mit nur frisch verliebten Paaren auf einem Partyschiff sein. Super einsame, unlustige Reise.
Boah, ich finde es total interessant auch. Überleg mal, dann kannst du die beobachten, was da alles passiert.
Aber dafür gehe ich ja nicht auf ein Partyschiff. Das ist ja dann eine Feldforschung sozusagen.
Ja, das stimmt. Das ist eine andere Art von Urlaub.
Okay. Nee, ich nehme die Singles. Aber ich finde,
das ist schon hart, ne? Also du bist ja schon dessen bewusst, die baggern dich alle an, alle machen miteinander rum und das ist totale Party-Unbeschwertheit. Und du bist ihnen gesagt, also ich gehe jetzt schlafen.
Oder? Man muss ja nicht schlafen gehen.
Ja gut, aber
ich finde, wenn du die Frage gestellt hättest, oder ich als frisch Verliebte nur mit Singles, das hätte ich schwieriger gefunden.
Nee, das will ich auf gar keinen Fall. Also wenn du frisch verliebt bist, willst du ja auf jeden Fall bei deinem
Ja, deshalb, das wäre für mich sein. Okay, dann kann ich mich wirklich schwer entscheiden. Aber wenn du sagst, ich bin nicht frisch verliebt, sondern einfach in einer monogamen Partnerschaft, da kannst du ja auch, ohne dass du mit irgendwem rummachst, trotzdem Spaß haben. Da kannst du auch Feldforschung betreiben. Aus dem Beobachtungsposten. Finde ich den aber wesentlich spannender als frisch Verliebte.
Ja gut, frisch Verliebte können echt tendenziell anstrengend
Nerven,
werden.
Ne? Ja, Nerven,
also
total.
Wenn die so richtig krass frisch verliebt sind, dass sie nur Augen füreinander haben und man quasi Luft ist.
Aber wenn du selber frisch verliebt wärst und dann ohne deinen Liebsten auf diesem Partyschiff wärst, das wäre auch
das
eine
Schlimmste.
Qual. Ja.
Das ist das Schlimmste. The worst case Szenario.
Ja. Aber also so wie du die Frage gestellt hast, eindeutig für mich. Lass uns doch mal damit starten, für alle Romantiker. Was ist denn das Geile am Verliebtsein? Das fällt ja keinem schwer, da was zu finden.
Mir scheinbar schon.
Okay. Also ich finde ja super geil. Man hat das Gefühl von Unbeschwertheit, Leichtigkeit. Und das, was wir ja mal gesagt haben, diese Achtsamkeit ist nicht zu toppen, weil es gibt ja eigentlich kein anderes Gefühl, was dich so sehr in dem Moment bringt und im Moment sein lässt, wie wenn du verliebt bist oder mit demjenigen, in den du verliebt bist, Zeit verbringst.
Ja, es hat einfach eine, ich würde es lebendig fühlen nennen. Also
lebendig, ja.
Alles ist irgendwie so lebendig. Dein Körper ist total lebendig, deine Sinne sind total lebendig und die Momente sind lebendig und alles dreht sich ja irgendwie darum und du hast so eine krasse Energie. Ich glaube, ich finde die Energie am geilsten.
New Love Energy.
Genau. Magst du kurz beschreiben?
Wie gesagt, ob schon
Meinst
sagt
du es
alles, oder nicht?
Selbst beschreibend, selbst erklärend?
Ja, die Energie, die man hat, wenn man neu verliebt ist. Oder gerade frisch eine Liebe hat.
Ja, und damit ist ja auch verbunden die Bereitschaft, weiß ich nicht, eine Stunde zu fahren, nur um jemanden 5 Minuten zu sehen oder noch wach zu bleiben, obwohl du eigentlich schon todmüde bist. Du pennst nicht auf der Couch an, du rappelst dich noch auf, machst noch schnell The Swan.
Genau, bereit ein hohes Investment zu tätigen.
Ja, achtest noch mal viel mehr auf dich selbst.
Das findest du so positiv dran.
Ja.
Dass man nicht verloddert,
lässt sich nicht so gehen.
Im Jogginganzug auf dem Sofa sitzt.
Ich sag ja,
endlich so nochmal die Beine rasiert nach Monaten.
Mit dem Freischneider. Einmal.
Mit der Machete.
Und das Spannende daran ist ja, dass das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem letzten Podcast schon mal erwähnt, dass ja frisch verliebt sein die einzige psychische Störung ist, die keinen Krankheitswert hat, also die nicht pathologisch ist, aber ganz viele Symptome zeigt, die sozusagen eigentlich bei psychischen Störungen auftreten.
Ja, ich würde sagen, es ist pathologisch, es ist nur keine offizielle Diagnose, oder? Also es ist ja schon, wenn du dir überlegst, was passiert in dem Zustand von frischem Verliebtsein, dann ist das ja äußerst pathologisch.
Komm, wir zählen mal auf, was man alles für Symptome hat.
Ja, also erstmal hat man ja krasse körperliche Symptome, also psychosomatische Symptome. Herzrasen, Blutdruck, was noch? Die Schmetterlinge im Bauch ist ja irgendwas auch mit dem vegetativen Nervensystem.
Genau,
was
also ich würde sagen, Magen-Darm-System wird so ein bisschen lahmgelegt. Also du hast ja auch oft gar keinen Hunger dann oder kannst gar nichts essen vor lauter Aufregung und verliebt sein.
Schlafstörungen.
Ja.
Ja, Konzentrationsschwierigkeiten.
Total. Und generell diese, jetzt mal auf einer kognitiven Ebene, keinen klaren Gedanken fassen können, beziehungsweise auch so Psychologen würden es kognitive Verzerrung nennen. Um es zu übersetzen, man nimmt seine Umwelt und vor allen Dingen den, in den man verliebt ist, verzerrt und nicht realistisch wahr, sondern findet alles süß und alles toll und alles super.
Die rosarote Brille.
Genau, durch die man den anderen betrachtet. Egal, was er tut. Ach, der schmatzt so süß.
Ja, es ist doch auch häufig so, dass man sich dann in so Eigenschaften verliebt, die man selber nicht hat. Und dann wird's kritisch nach einer Zeit.
Musst du ein bisschen ausführen.
Ja, jetzt ist Schmatzen natürlich ein blödes Beispiel, ne? Also, keine Ahnung, ich bin total schüchtern und jemand ist extrovertiert und kann gut, weiß ich nicht, Reden halten oder auf einer Bühne stehen oder sowas. Party machen, genau. Und dann verliebe ich mich genau in diese Eigenschaft, die ich nicht habe. Und dann ist es meistens so, dass wenn das Verliebtsein irgendwann abnimmt, kommen wir ja bestimmt auch noch zu, ne? Dass genau die Eigenschaften, die einem am Anfang so fasziniert und auch gezogen haben, meistens auch die sind, die einen dann richtig nerven. Also, ja. Ne, dein Schmatzen ist dann nicht mehr süß.
Zuerst in der verzerrten Wahrnehmung bewundert man das fast
ja.
Und findet es total spannend und neu und interessant. Und wenn aber dann irgendwann der Alltag kommt, dann können die Dinge, die man zuerst bewundert hat, auch irgendwie zu Schwierigkeiten führen. Ja. Also es ist ja generell so diese Phase der frischen Verliebtheit, das ist wie ein Drogenrausch. Und vielleicht habt ihr auch schon mal vom Dopaminsystem gehört. Dopamin ist ja so eine Art Rauschhormon oder Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der im Gehirn ausgeschüttet wird, auch wenn du das nächste Level in einem Computerspiel erreichst oder Drogen nimmst. Und das ist tatsächlich in der Phase der akuten Verliebtheit auch, dass das ausgeschüttet wird.
Genau, sehr hoch ausgeschüttet wird, ne? Das ist wie so ein Kick dann auch. Und es gibt große Parallelen zu Drogenabhängigkeit oder zu Rausch- und Suchtzuständen, was man in der Phase des Verliebtseins hat. Also ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber ich glaube sogar auch auf bildgebenden Verfahren und sowas. Also gibt es super viele Parallelen.
Genau, du kannst genau zeigen, wie die gleichen Systeme
anspringen.
Genau. Und auch das erklärt natürlich auch, dass du häufig total energetisch bist. Und das ist natürlich auch irgendwie ein super cooles Gefühl, so viel Energie und Kraft zu haben. Aber auch das führt natürlich auch dazu, dass du nicht schlafen kannst und nicht irgendwie einen klaren Gedanken fassen kannst und nicht davon wegkommst. Und auch diese Bereitschaft, so ich sag mal against all odds, du nimmst alles auf dich. Du fährst 3 Stunden nur, um jemanden für eine halbe Stunde zu sehen oder so.
Ja, und dann ist das auch noch der Beweis der ultimativen Liebe, wenn das jemand macht. Ne, da wird ja keiner denken, ach guck mal, der ist gerade voll auf Dopamin oder so.
Das ist das, was ich am Anfang meinte.
Das ist dein Tipp, den du auch geben willst, ne? Das ist ein bisschen realistischer, einfach zu sehen.
Ja, oder diejenige tut's nicht für euch. Es ist einfach nur gerade Dopamin.
Es ist hormongesteuert. Sorry.
Es geht auch nicht um die Person.
Geht nicht um euch.
Du bist so besonders. Ich habe mich noch nie so gefühlt wie jetzt. Ja, bis zum nächsten Dopaminrausch.
Ja, okay. Also tatsächlich vergleichbar mit einem Rauschzustand. Ja, das erklärt natürlich auch, warum das viele so gut finden. Und es hat ja schon auch eine Leichtigkeit, eine Unbeschwertheit, wie du sie nie im Leben erlebst.
Also man kann ja nicht nur in Partner frisch verliebt sein. Manchmal ist das ja auch, dass man wie in neue Leute frisch verliebt ist oder
in ein Projekt.
Ja, tatsächlich.
Ja, ich weiß.
Bist du gerade in den Podcast verliebt?
Ja, wir haben Höhen und Tiefen.
Also bei uns ist langsam Psychological Undressing. Wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei. Die psychologische rosarote Brille wird langsam abgelegt.
Ja, reden wir auch gleich noch drüber, ne? Über Psychological Undressing. Nackt machen, ausziehen, psychologisches Ausziehen.
Erzähl mal.
Ist doch, wenn die rosarote Brille anfängt zu bröckeln. Also das, was wir schon erwähnt haben, dass die Phase des Verliebtseins, die nimmt nach einem halben bis ein Jahr ungefähr. Also ich glaube, länger hat man es einfach nicht. Ne?
Außer es ist ganz, ganz besonders.
Außer man hat den Seelenverwandten getroffen.
Außer nein, man auch hat dann den nicht. Richtigen getroffen.
Dazu sage ich auch gleich noch was. Also dann fängt das psychologische Ausziehen, Psychological Undressing an. Das heißt, die Brille bröckelt und man lernt den Partner immer realistischer kennen. Also auch diese ganzen kognitiven Verzerrungen, diese Realitätsverzerrungen, die nehmen langsam ab und es starten mehr Konflikte. Und haben wir ja schon gesagt, ne, das, was man mal süß fand, findet man jetzt überhaupt nicht mehr süß, weil es vielleicht auch so entfernt von dem ist, was man selber hat und mitbringt. Und dann ist es eher nervig als süß oder immer mehr nervig.
Ja, oder auch einfach so Alltagskram kommt irgendwie dazu, weil man nicht mehr in diesem rauschartigen Zustand ist, ist man sozusagen und ja dann auch alles nicht mehr so neu und spannend und irgendwie auch noch mit einer Unsicherheit verbunden ist, was ja auch zu einem Kick irgendwie dazugehört, sondern
das ist der Grund, glaube ich. Das habe ich auch mal gehört. Dopamin kickt auch deswegen so stark, weil es so eine große Unsicherheit und auch Ungewissheit hat. Ne? Also gerade am Anfang, du weißt ja noch nicht, weißt wahrscheinlich, wo die Reise hingeht mit demjenigen und klappt es oder klappt es nicht. Und man kennt den anderen ja auch noch nicht so gut. Und Dopamin wird dann im Körper abgebaut langsam, wenn die Sicherheit zunimmt. Also man könnte sagen, wenn die Bindung beginnt.
Der Preis sozusagen für die Sicherheit in der Beziehung und da anzukommen
ist. Gewissheit, ne, für die Gewissheit.
Ist, dass die Intensität des Kicks abnimmt. Also es, wir lieben ja eine Paartherapeutin, die heißt Esther Perel. Und die hat, das finde ich sehr cool umschrieben, die hat gesagt, Verlangen ist Wollen und Liebe ist Haben. Also je sicherer du dir bist und je mehr du das Gefühl hast, ich habe den anderen, umso mehr ist es sozusagen dieses Liebegefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, was dann auch nicht mit Dopamin, sondern einem anderen Neurotransmitter, also einem anderen Botenstoff im Gehirn einhergeht, der heißt Serotonin.
Das Glückshormon. Und,
genau. Mhm. Und dass dieses verliebt sein, dann hast du den anderen noch nicht ganz, aber du willst ihn total. Und das ist halt dieser Drogenkick, wie ich will unbedingt dieses Erlebnis haben. Ich will unbedingt ins nächste Level kommen. Ich will unbedingt nochmal den Drogentrip haben. Ich will gerne irgendwie Zeit mit dieser Person verbringen. Ich weiß aber noch nicht alles über die Person. Wir kennen uns irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie steht er zu mir und so weiter. Und das macht natürlich dieses krasse Verlangen.
Ja, also man kann sagen, verliebt sein ist nicht Liebe. Und
jetzt wird es richtig deprimierend, die Idee, dass dieses Frisch-Verliebtheitsgefühl für immer anhält. Eher nicht.
Okay, aber das müssen wir vielleicht nochmal deutlich rausstellen. Es ist normal, dass Verliebtsein abnimmt. Und es muss sogar sein, damit Liebe kommen kann oder damit Bindung entstehen kann. Oder wenn Bindung entsteht, nimmt das andere der Rauschzustand automatisch ab.
Ja, und es macht ja auch Sinn, weil was würde passieren, wenn wir immer in diesem Verliebtseinsstatus bleiben würden?
Ja, das geht, glaube ich, körperlich auch gar nicht, ne? Also mit Herzrasen und allem. Ja, genau.
Und auch Alltagsbewältigung.
Ja, 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 kriegst ja gar nichts mehr gebacken, wenn du verliebt bist, so, ne? Das stimmt. Alles wird vernachlässigt. Ja.
Du gehst deinen Freunden am Keks.
Ja, überleg dir nochmal deine Frage. Auf gar keinen Fall mit den frisch Verliebten auf einem Kreuzfahrtschiff.
Doch, ich fände es total spannend auch. Ich mache beides, wie immer.
Ja, vielleicht ein Punkt noch. Wir hatten ja so Sicherheit, Gewissheit, aber auch Vorhersehbarkeit. Das, finde ich, ist noch so ein Begriff. Also am Anfang ist ja in der Verliebtheitsphase ist vieles ja noch unvorhersehbar. Auch wann sieht man sich das nächste Mal, was passiert dann und so. Und diese Unvorhersehbarkeit, das ist auch das, was ein Stück weit kickt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Verliebtheitsgefühl bei Affären zum Beispiel oft auch länger anhalten kann als ein halbes Jahr. Weil da hast du ja, weil es eine Affäre ist, keine Sicherheit, Gewissheit und auch keine Vorhersehbarkeit. Ne? Es sei denn, keine Ahnung, wenn du jetzt seit 20 Jahren eine Affäre hast und du siehst den immer mittwochs oder so, da würde ich sagen, ist auch keine Verliebtheitsphase mehr
da. Ich habe einen festen Termin, Mittwoch von 16 bis 18 Uhr ist Affäre. Steht auch in meinem Terminkalender. Ja, total. Also und das ist, glaube ich, auch das, was so verlockend an Affäre sein kann, nochmal dieses raus aus dem Alltagstrott irgendwie zu kommen. Und es ist ja nicht nur diese New Love Energy, die kommt, sondern auch, dass man selber ja auch sich gut findet, wenn man sozusagen einem neuen Menschen begegnet, dann ist man ja meistens oder verhält sich in der Affäre wie sein most magical self. Also man ist ja eigentlich in sich selber auch so ein bisschen verliebt, weil du halt nicht, also ich weiß nicht, man findet sich ja selber auch nicht cool, wenn man irgendwie mit seinem Partner rummotzt, weil irgendeine Absprache nicht eingehalten wurde oder jemand die Betten nicht gemacht hat oder irgendjemand was vergessen hat einzukaufen oder halt so Alltagsnervkram.
Ja. Ja, ja, dann schnauzt wieder irgendjemanden an aus Stress, ne? Ja, und man betreibt auch nochmal eine andere Körperhygiene.
Man will ja selber dann auch nochmal sich selber total scharf finden und hat auf einmal diese Energie, das wieder zu machen. Das ist ja auch diese komische Tendenz, das finde ich auch schräg, wenn Leute sich trennen, die sich in der Beziehung total haben gehen lassen und auf einmal triffst du die wieder nach einem
richtig
halben
gut
Jahr.
Aussehen, ja. Und du denkst, dann denkst du als Ex auch, mein Gott, kannst du das nicht mal ein halbes Jahr früher, ne?
Und alles
dann wäre das alles nicht passiert.
Ist wirklich so. Auf einmal gehen die wieder raus, sind super aktiv, sind aufmerksam, achten auf ihren Körper. Das ist keine schlaue Strategie, sich in Partnerschaften gehen zu lassen. Also auch wenn Liebe haben ist, man hat das nicht für immer, wenn man nicht
investiert. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Ja, und so ein bisschen.
Oder sollte es nicht sein.
Ja, und auch so ein bisschen dieses, also ne, wir sagen ja, Liebe ist ein anderer Zustand als verliebt sein, aber auch in langjährigen Partnerschaften kannst du ja versuchen, Liebe oder verliebt sein immer wieder so ein bisschen zu aktivieren. Also man könnte auch Körperpflege betreiben.
Das wäre der erste Tipp, ja. Ich hab gedacht, wenn wir ja beim Stichwort Vorhersehbarkeit sind, dann ist es ja auch so, manchmal gibt es ja Situationen, wo der Partner, der langjährige Partner nochmal so ein Stück weit unvorhersehbar ist oder also so eine Seite an sich zeigt, die einen überrascht.
Total gut.
Ja, und das, da erinnere ich mich auch, das sind da auch so Momente, es ist vielleicht kein Rauschzustand, aber wo man nochmal einen leichten rosa Filter drauf kriegt.
Ja, total jemanden in einem ganz anderen Setting oder in seiner Kompetenz erleben oder irgendwie in einer Hero-Situation, also wir beide.
Nee, das ist für mich Alltag bei meinem Partner. Das würde mich nicht überraschen.
Aber macht dich trotzdem glücklich.
Ja, das tut's.
Ja, da können wir vielleicht mal noch kurz drüber nachdenken, wann verliebt man sich denn überhaupt in Menschen? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie dieser Zustand rein psychologisch ist, was da so passiert an Rauschzustandartigem. Aber was führt denn überhaupt dazu, dass man sich in eine Person verliebt und in eine andere nicht?
Sag du was, weil ich habe ja eher noch so, ich möchte gerne noch mein kleines Rezept. Was, aber das geht ja in dieselbe Richtung,
ja,
ne? Was muss ich machen, damit sich jemand in mich verliebt? Wann verliebt man sich in jemanden? Also ein Faktor, den es gibt, ist alleine schon mal die Häufigkeit der Begegnung. Also man verliebt sich in einen Menschen, dem man häufiger begegnet, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit. Schon mal. Also das wäre auch schon ein Tipp, wenn ihr jetzt irgendjemanden habt, wo ihr sagt, oh Gott, ich finde den so toll oder ich finde die so toll, ich möchte, dass der oder diejenige sich in mich verliebt.
Ja, dann, nur Achtung, kein Stalking.
Ja, das soll kein Aufruf zum Stalking sein. Genau, so im Supermarkt vielleicht, so zufällige Situationen kreieren.
Ach, also das,
du auch hier.
Und dann Gemeinsamkeiten finden.
Nächster Tipp, genau. Der nächste Tipp wäre, findet Gemeinsamkeiten und stellt die heraus.
Du kaufst auch Nudeln.
Du kaufst auch Nudeln, krass. Ja, genau.
Wir sind Seelenverwandte.
Das wäre ein Tacken zu viel an der Stelle noch. Ja.
Okay, die Sachen, die du jetzt beschreibst, beruht das auf einer Studiengrundlage oder aus Selbststudium, Erfahrungen?
Nein, das sind gesicherte Faktoren, aber ich kann dir nicht sagen, dass es jetzt eine Studie ist, sondern könnten auch mehrere sein, das weiß ich nicht. Aber das sind einfach so Faktoren, wenn die da sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, ja, dass man sich in jemanden verliebt.
Also teile ich auch aus eigener Erfahrung.
Mhm.
Okay, okay, aber wir haben noch mehr.
Ja, ein weiterer Faktor, teile ich auch aus eigener Erfahrung, ist, wenn der andere, nee, oder wenn ich dem anderen irgendwie deutlich mache, dass ich den gut finde.
Ja, Interesse signalisieren.
Ja, so klingt das unkompliziert, ja. Ich war die ganze Zeit Worte am Suchen. Ja, Interesse signalisieren, aber oder sogar auch das offensichtlich kommunizieren, aber da muss man ja auch einen Zeitpunkt gut abpassen.
Ja, und also du, bei allem ist ja so, wie du sagst, Zeitpunkt, Timing, Frage und in welcher Intensität. Also weil wenn der andere sich zu schnell zu sicher ist, dann hört ja dieser Unsicherheitsfaktor auf. Also du ja. musst Interesse signalisieren, aber trotzdem noch mysteriös bleiben.
Ja, ich meinte, das geht aber eher so, du solltest auf den Radar kommen des anderen. Weißt du? Mhm. Also das kannst du ja mit den häufigen Begegnungen machen, aber es soll schon auch der Radar sein, ach, der findet mich gut, weil bei manchen genau. ist ja, öffnet das erst überhaupt
die Idee.
Also vielleicht stellt man sich dann auch zum ersten Mal die Frage, ja, wie finde ich den denn?
Genau. Also vielleicht hat man vorher noch nie drüber nachgedacht, weil es einfach ein ja. Arbeitskollege ist oder jemand, der so aus einem Freundeskreis ist genau. oder man kennt sich irgendwie. Und wenn du auf einmal, aber was ich damit meinte, ist, Interesse signalisieren bedeutet nicht die Liebe gestehen, sondern Interesse signalisieren würde sowas sein wie, keine Ahnung, boah, manchmal beeindruckst du mich total oder so. Ne? Also irgendwie
ja,
so.
Ja, dann eine andere Ebene reinbringen.
Genau.
Außer die Freundschaftszone.
Raus aus der Friendzone. Das ist schwierig für manche.
Schwierig für manche, ja.
Manche Männer, die sind so schlimm in der Friendzone. Und dann spielen
manche
die,
Frauen auch.
Ey, ich kenne mehr Männer als Frauen. Und dann spielen die ihr Leben lang Taxi für die Girls, die sie eigentlich gerne flach
liegen
würden. Oh Gott,
wie traurig.
Das ist so traurig.
Oh Gott, ich stell mir gerade auch so die Szene vor, wie die dann so Bilder im Kopf haben, was dann gleich auf der Rückbank passieren könnte und so. Und dann steigt die einfach in ihrem schönen kleinen Abendkleidchen hinten die Tür aus, knallt die Tür zu und sagt, schönen Abend, danke fürs Fahren.
Oder noch schlimmer, der holt die ab von der Party und stellt sich dann was vor und dann sitzt jemand anderes mit hinten auf der Rückbank.
Und die machen dann rum. Das ist richtig traurig.
Aber wir sollten ein Training machen, das heißt raus aus der Friendzone und zwar schnell. Ich hätte so viele gute Ideen.
Ja, okay. Aber ist auch manchmal subtil und schwierig. Ne?
Ja. Okay, haben wir noch was?
Selbstöffnung, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Also bedeutet, dass ich was ganz Persönliches von mir erzähle, weil ja. das schon die nächste Ebene der Intimität ist und jetzt nicht Intimität in einer, auf einer körperlichen Ebene, sondern so eine psychologische Intimität, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich was Persönliches von mir preisgebe, steigert das sofort die Nähe zwischen zwei Menschen.
Und mein Gegenüber kriegt auch Lust, sich zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen. Und man hat dieses Ding von Special. Wir sind besonders, also ne, wenn du dann noch sagst, normalerweise erzähle ich das keinem, aber bei dir habe ich das Gefühl, dass ich es kann.
Kann mich so fallen lassen bei dir.
Ja. Niemand versteht mich so gut wie du. Gott, weißt du, wir sind so arschig, wenn wir das sagen und mit so einem Lachen, dann machen wir wieder die Romantik dahinter kaputt. Aber es ist wirklich so, dass es leider manchmal wie ein Rezept funktioniert. Und das Schlimme ist ja, dass wenn du es mit ein bisschen Abstand von außen beobachtest, dann gibt es ja eine Art Rezept, das meistens funktioniert. Und dieses, jeder hat ja total Bock, special und besonders und außergewöhnlich zu sein. Aber wenn, je älter man wird und je öfter man ja auch irgendwelche Verliebtheitserfahrungen selber gemacht hat oder auch beobachtet hat, umso mehr siehst du halt, es fühlt sich so an, ich will es gar nicht kleiner machen, indem ich kenne das auch, dieses Gefühl, dass ich denke, boah, krass, ich kann mit niemandem so krass reden wie mit der Person, aber halt zwei Jahre später.
In dem Moment kannst du dir halt selbst nicht glauben und trauen, ja. Ja. Aber wenn wir mögen ja auch hier so Trash-TV-Sendungen, Love is Blind und so, ne? Und ich finde, da kannst du das bei ganz vielen diese Faktoren auch wiedererkennen, ja. ne? Gemeinsamkeit herausgestellt oder du siehst manchmal in dem Moment, wo einer sagt, ah ja, übrigens, ich finde dich gut.
Ja, dann kippt's.
Da kippt's bei dem anderen und der war vorher gar nicht auf dem Radar und auf einmal, ne? Also du siehst diese Faktoren.
Oder ich date jetzt keinen anderen mehr, sondern nur noch dich.
Ja.
Weil ich mich nur bei dir so gut öffnen kann.
Weil wir beide Nudeln mögen.
Und diese Gemeinsamkeiten.
Die verbindet, ja.
Die verbinden.
Ja.
Und mir ist auch total egal, wie du aussiehst. Badum.
Das ist auch immer krass, ne, wenn die sich dann sehen und man merkt bei der ersten Begegnung schon, wie die Enttäuschung dann da ist. In dem
Oder
Moment.
Die Erleichterung.
Oder die Erleichterung. Aber das finde ich ja süß. Aber wenn du siehst, wie krass der andere enttäuscht ist und du kannst im Gesicht schon ablesen, nee, das funktioniert nicht hier.
Ja, und es gibt das, ja auch tatsächlich noch eine andere Ebene, die rein soziobiologisch einen enormen Einfluss hat und die wir tatsächlich leider wenig steuern und bedingen können. Also wo bei diesem Verliebtheitsrezept auch nichts hilft, und das ist sich riechen können.
Geruch, ja. Geruch geht auch direkt, also ich kriege das nicht mehr anatomisch richtig gut hin, aber wir haben doch irgendwas gelernt, dass das direkt
ins Gehirn geht. Thalamusschranke, ja. Einen archaischen Teil, also einen sehr alten Teil unseres Gehirns, wo es direkt ohne Prüfung durch Vernunft und Bewusstheit.
Als einziger Sinn, ne?
Genau.
Ja, ohne Prüfung, ohne Hirnfilter geht es durch.
Genau, direkt in die Hirnkirmes.
Direkt.
Ja. Ne, also wird direkt sozusagen in diesem alten Teil unseres Gehirns, der einfach reflektorisch agiert, also wie eine Art Reflex. Und da wird entschieden, passt oder passt nicht. Also kann ich jemand anderen riechen? Und das ist deswegen so wichtig, weil da tatsächlich eine Hypothese zu ist, dass geschaut wird, wer genetisch zu uns gut passt und was eine gute Mischung von Weitergabe eines optimalen Genpools wäre. Das finde ich super romantisch.
Wir hätten ja noch einen Faktor, den finde ich noch ganz spannend. Und das ist ja ein witziges Experiment gewesen, was wir mal im Studium gelernt haben. Der nächste Faktor, der noch helfen würde, wäre Adrenalin. Ne? Arousal, genau, bedeutet einfach eine körperliche Erregung, aber jetzt nicht im Sinne von einer sexuellen Erregung, sondern eine Aufregung, ne? Eine körperliche Aufregung.
Genau, man induziert sozusagen Herzklopfen und all diese kickartigen Dopaminsystem-Dinge auch. Ne? Also dass du irgendwie so ein leichtes Zittern hast, so eine innere Anspannung, eine Nervosität, irgendwie deine Muskeln sind aktiviert, dein Herz schlägt ein bisschen schneller. Und wenn du das aktivierst durch zum Beispiel eine hohe Brücke.
Du meinst jetzt das Experiment, ja. Also man hat mal es war in Kanada, glaube ich. Also da gab es zwei Brücken, eine niedrige, eine hohe Brücke. So, und die Versuchspersonen waren Männer, die zufällig über diese Brücken gegangen sind. Und man wollte halt gucken, macht es einen Unterschied in der Wahrscheinlichkeit oder inwieweit fühle ich mich einem anderen Menschen hingezogen, ob der auf einer hohen, wackeligen Brücke geht oder ob der auf der niedrigeren, sicheren Brücke geht.
Und die Idee wäre, auf der hohen Brücke wird eher Adrenalin und dieser innere Erregungszustand ausgelöst, weil du natürlich irgendwie Angst hast, du kannst da runterfallen, es macht irgendwie was körperlich mit einem.
So, und der Versuchsaufbau war so, da gingen zufällig Männer über die Brücke und dann war eine vom Versuchsteam, eine Frau.
Eine attraktive
Frau, ja. die stand dann da und hat da, ich glaube, am Ende der Brücke die Männer angequatscht, also die auf der hohen Brücke, die auf der niedrigen Brücke, hat denen ein Bild gezeigt und hat gesagt, hier, schreib mal eine Geschichte dazu und hat dann eine Telefonnummer mitgegeben und hat gesagt, hier, wenn du Rückfragen hast, kannst du mich anrufen. Und dann hat man halt zum einen geguckt, was haben die Männer für eine Geschichte geschrieben und zum anderen hat man geguckt, haben die Männer zurückgerufen oder nicht. Und es war tatsächlich so, dass die Männer auf dieser wackeligen, hohen Brücke viel häufiger die Frau zurückgerufen haben als auf der niedrigeren, sicheren Brücke. Also irgendwie scheinen die diese Frau attraktiver gefunden zu haben oder sich mehr hingezogen gefühlt zu haben. Passt auch zu der anderen Variable. Die haben nämlich geguckt, was für Geschichten haben die geschrieben. Und die von der hohen Wackelbrücke haben mehr sexuellen Inhalt geschrieben in dieser Geschichte, was ich auch einen ganz komischen Studienaufbau finde.
Also gut, die Studie überzeugt mich nicht total, aber ich weiß, die wird ja immer und überall zitiert.
Ja,
aber
ich finde die auch witzig eigentlich.
Aber komisch irgendwie operationalisiert, also komisch umgesetzt. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, dass es eher passiert, wenn man ein gemeinsames, krasses Erlebnis hat, wo irgendwie Adrenalin ausgeschüttet wird, verliebt man sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit oder sozusagen schiebt die innere Erregung dem Gegenüber zu. Also, ne, man denkt,
Man interpretiert das anders.
Genau, man interpretiert das so. Wow, der löst bei mir irgendwie dieses Gefühl. Unbewusst passiert das natürlich. Also, es gibt ja auch irgendwie dieses, wenn du Dates hast, erste Dates, wo du eher irgendwas machst,
Bungee
was
Jumping.
Aufregend.
Horror-Date. Würde ich nie wieder anrufen.
Ist besser als so ein mega lame 0815-Kack.
Ist das eine Studie?
Ja, habe ich gerade erfunden.
Na, ist das gesichert oder ist das eine Hypothese?
Weiß ich nicht.
Weil ich kenne auch nicht viele. Kennst du viele Leute, die so ein Adrenalin-erstes Date machen mit jemandem?
Nee, würde ich aber machen, wenn ich jetzt jemanden daten würde. Ich glaube, das hat schon was. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand wird das mit mir machen und würde mich dann noch vor einer Gefahr retten.
Ja, das ist ja retten dann.
Da bin ich wieder aber sehr klassisch.
Du kannst ja überall gerettet werden.
Ich möchte gerettet werden.
Die kleine Christine möchte gerettet werden. Okay.
Haben wir noch was? Gut, also das sind ja Sachen, die jetzt bei dir und bei mir total gut funktionieren würden, wäre, wenn jemand eine Heldentat tut.
Ja.
Also nicht unbedingt.
Das ist jetzt kein gesicherter wissenschaftlicher Faktor, aber frage ich mich auch, warum nicht? Warum taucht der nicht auf? Jede Frau steht auf heldenhaftes Verhalten, oder?
Ja.
Ja.
Also egal, ob man selber involviert ist und selber mitgerettet wird oder Zeuge ist, wie jemand anderes Zivilcourage zeigt, ein Kind vom Bahnsteig zieht.
Das wäre krass, ja.
Also so, ich glaube, das ist was. Aber finden Männer das bei Frauen auch gut?
Nein, das glaube ich nicht. Wenn Frauen so heldenhafte Sachen machen, nee, ich glaube, Frauen sollten dann, das sind aber ganz klassische
Frauen sollten
Bilder,
einfach
die
gut
wir hier
aussehen.
Bedienen. Ne?
Frauen sollten einfach gut aussehen, glaube ich.
Oh Gott, traurig. Wir haben es eine sehr traurige Folge eigentlich.
Super traurige, unromantische Folge.
Okay, welche Bewegung können wir denn daraus ableiten?
Also ich glaube, was ja schon ist, wenn man, also verschiedene Sachen. Also erstmal, wenn man jetzt in langfristigen Partnerschaften ist, ist, glaube ich, eine gute Idee schon mal, sich klarzumachen, es ist normal, dass man die erste Berührung, die wie ein Elektroschock ist, nicht wiederholen kann. Ne? Also das ist halt der Preis sozusagen für diese Sicherheit und dass man nichtsdestotrotz aber sich an die Honeymoon-Phase erinnern kann. Man kann auch also
unvorhersehbar sein.
Unvorhersehbar sein. Was
kann also, auch nach hinten losgehen, denke ich gerade, je nachdem, was man sich da einfallen lässt. Aber also wenn man sich selbst nochmal in einem anderen Licht zeigt oder den Partner in einer Situation sieht, die nicht alltäglich ist.
Oder auch gemeinsam was Neues nochmal ausprobiert,
ja,
wo man,
ja,
wo sich beide irgendwie nochmal neu erleben. Und so, aber so, ich finde mit das Wichtigste ist, dass man nicht auf die Idee kommt, dass es so wie in einem ersten halben Jahr ja immer weiter sein müsste, sondern damit ein Stück weit seinen Frieden findet und gleichzeitig aber ein Investment macht. Also die Sachen passieren nicht mehr von selber. Du musst Investments machen, du musst Dinge planen, du musst dich irgendwie gegenseitig versuchen zu überraschen. Also so Investitionen in die Beziehung und da so ein bisschen Beziehungsarbeit leisten, dass man auch nochmal in diese Verliebtheitsphasen so ein Stück weit miteinander kommen kann.
Ja, ich finde, Verliebtheitsphasen ist auch hochgegriffen.
Ja, oder
ne? So ein kleines Flackerlicht.
Eine Sache, die auch total hilfreich ist, ist Deprivation. Das heißt, sich eine Zeit lang
Entzug.
Mal nicht zu Entzug. Sich eine Zeit lang mal nicht zu sehen, raus aus Alltagssachen, um sich dann wirklich noch mal aufeinander freuen zu können. Also ruhig mal auch sich mal trauen, ein Wochenende irgendwie woanders zu sein. Also ist ja bei uns normal, durch unseren Job auch. Aber wenn man nicht ständig nur Alltag hat, finde ich, hält das die Liebe eher frisch oder kann noch mal zu so einem Flackerlicht Verliebtheit führen.
Ja, okay, das wäre jetzt so die Bewegung oder der Tipp für langjährige Partnerschaften.
Ja, und die Tipps für frisch Verliebte.
Glaub nicht alles, was du denkst und fühlst.
Die sind super deprimierend. Also das ist wieder die Antiromantik.
Zeuge keine Kinder in der frisch verliebten Phase.
Du bist eher in dich selber verliebt als in dein Gegenüber.
Mhm. Du bist eher in eine Seite von dir verliebt, die du lange nicht mehr gesehen hast, als
ja,
dass dein Gegenüber, also das Gegenüber ist fast austauschbar, würde ich sagen.
Das ist wirklich deprimierend, das aber
ist
so war.
Gut, also das wäre Verliebtheit und vielleicht man könnte sagen, wenn man Verliebte jetzt in seinem Freundeskreis hat, dann können wir
Love Forest.
Ich hätte jetzt gesagt, okay, seid gnädig und geduldig, ist ein paar Monaten vorbei, der Spuk. Aber ja, so ein bisschen, okay, nehmt Verliebte nicht ganz so ernst.
Und wenn ihr wollt, dass sich Leute in euch verlieben?
Ja, das ist unser Rezept.
Das ist für Leute, die wirklich verliebt sind, aber keine Naturtalente sind.
Ja, das soll jetzt nichts Manipulatives sein. Es soll eher so ein bisschen Hitch der Date-Doktor mäßig sein. Ja. So Leute, die Schwierigkeiten haben, die kriegen jetzt ein paar Tipps. Das ist gesichert psychologisch. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen verlieben. Gut.
That's it?
That's it.
Happily ever after.
Und genießt das Verliebtsein. Es hört ja bald auf.
So, ihr Lieben, wir sind jetzt wie immer total gespannt, was ihr uns berichten könnt. Welche Erfahrungen ihr macht, welche Anekdoten, Fragen ihr habt. Ob ihr vielleicht unseren Aufruf zu einer Bewegung mal ausprobiert. Und schreibt uns total gerne an mail@hirnkirmes.com.
Oder in die Kommentare. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und tschüss.